Scheitern ist eine Chance. Und jemand, der nie gescheitert ist, der weiß nichts, der kann nichts und der ist wahrscheinlich auch moralisch durch den Wind.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Krone richten, weitermachen, wie wir mit dem Scheitern umgehen und was das über uns verrät. Im Gespräch mit Armin Wildfeuer. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wann ist euch das letzte Mal richtig was missglückt oder einfach was schiefgelaufen? Das Gefühl zu scheitern, das kennen wir alle und wir wünschen es uns gerade deshalb nicht herbei. Stattdessen versuchen wir, einen möglichst weiten Bogen darum zu machen. Und doch kommen wir Menschen einfach nicht umhin, regelmäßig zu scheitern. Häufig an widrigen Umständen oder an zu großen Widerständen, manchmal aber auch an den eigenen Ansprüchen oder an uns selbst. Jetzt in der Fastenzeit vor dem Osterfest nehmen wir in einigen Folgen von Mit Herz und Haltung deshalb die Themen Scheitern, Schuld und Verantwortung mal genauer unter die Lupe. Die sind manchmal unbequem, gehören aber zu unserem Leben einfach in seiner ganzen Fülle dazu. Und für den Auftakt begrüße ich heute mit Professor Dr. Armin Wildfeuer einen Experten fürs Scheitern. Und damit meine ich ausdrücklich nicht seine langjährige akademische Laufbahn. Nach dem Studium der Philosophie, Musikwissenschaft, christlichen Gesellschaftslehre und katholischen Theologie in Rom und Bonn wurde er 1997 Professor an der Katholischen Hochschule in NRW. Hier widmet er sich den Arbeitsschwerpunkten philosophische Ethik, Anthropologie, Sozialphilosophie und politische Philosophie. Und Experte fürs Scheitern ist er also für die philosophische Arbeit am Begriff selbst, die wir uns heute vorgenommen haben. Herr Professor Dr. Wildfeuer, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
Hallo.
Beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Was bedeutet es eigentlich genau genommen, wenn wir scheitern?
Ja, das bedeutet eine ganze Menge. Das können Sie schon daran sehen, mit welchen Begriffen und Gefühlen das Scheitern verbunden ist. In der Regel ist das eigene Scheitern mit Angst, mit Verlustängsten, mit Schuld, mit Scham. Man verschweigt es, man erleidet es. Man ist beim Scheitern immer in der Substanz berührt. Man erlebt sich selbst, und zwar fundamental als gescheitert. Es trifft den Kern der Person. Also Scheitern ist ein hochexistenzielles Erleben. Allerdings auch, wenn man die Reaktion der anderen sich anschaut, ja, wie reagiert man auf das Scheitern der anderen? Ja, im Extremfall mit Schadenfreude, vielleicht sogar mit Mitleid, mit Distanz, mit Isolation, vielleicht sogar mit Diskriminierung. Oder man macht Vorwürfe, wo ein Wille, da hätte doch auch ein Weg sein müssen. Also Sie merken schon, wenn es um Scheitern geht, dann werden extrem existenzielle Belastungen und Perspektiven auf den Menschen gewählt. Übrigens, es gibt auch das Gegenteil. Wir schätzen gescheiterte Menschen. Gucken Sie sich mal Sokrates an, ist gescheitert. Gucken Sie sich Christus an, ist aus einer primären Perspektive zuerst mal gescheitert.
Da kommen wir auf alle Fälle später noch ausführlicher drauf, genau.
Sie merken schon, es gibt positive und vielleicht langfristig noch positivere Effekte des Scheiterns.
Wir haben mal etymologisch geschaut. Wenn man sich das Wort Scheitern betrachtet, dann erkennt man die Verwandtschaft zum Begriff Scheit, also dem gespaltenen Brennholz, das alle Kaminbesitzer ja kennen. Und wer gescheitert ist, dessen Pläne sind oder er selbst ist irgendwie zerbrochen oder in Stücke zerteilt, puzzelt, wie man vielleicht neudeutsch sagen könnte. Wie kommt man da wieder raus oder wie setze ich mein Selbstbild wieder Stück für Stück zusammen oder finde mehr Gelassenheit, wenn ich dann doch mal scheitere im Leben?
Ja, also Sie müssen sich grundsätzlich anthropologisch bewusst sein, dass Scheitern ein völlig normaler Vorgang ist. Das hängt mit der anthropologischen Grundkonstruktion des Menschen zusammen. Aristoteles unterscheidet drei Tätigkeitsformen, in die alles, was wir tun, eingeschlossen sein kann. Erstens, wir betreiben alle Theorie, wir erkennen etwas. Und Sie wissen alle, Sie können Scheitern im Erkennen. Und Sie werden gelobt, wenn Sie etwas richtig erkannt haben. Die zweite Tätigkeitsform ist das Handeln. Beim Handeln kommt es auf die Qualität des Vollzugs des Handelns an. Und auch da wissen wir, dass wir würden sagen, moralisch oft scheitern können. Das hängt damit zusammen, dass unsere Handlungen immer in hyperkomplexen Situationen stattfinden. Wir können nie absehen, wie andere auf unser Handeln reagieren. Also scheitern ist eigentlich der Normalfall und wir tun sehr viel, um das Scheitern zu vermeiden. Zum Beispiel, indem wir Wissenschaft betreiben. Wissenschaft hindert uns, unser Erkennen irgendwie auf ein Ordnungssystem zu beziehen, um nicht zu scheitern. Oder beim Handeln, naja, die Moral ist nichts anderes als der Versuch, uns vor dem Scheitern abzuhalten. Übrigens am einfachsten hat es die dritte Tätigkeitsform. Deswegen quasi tendieren wir dazu, diese dritte Tätigkeitsform, die Poiesis, an die Stelle der Praxis zu setzen, nämlich wo wir etwas herstellen können und technisch, pragmatisch in den Griff zu kriegen versuchen. Naja, das sind aber in der Regel sehr abstrakte, fast irreale Situationen, wo wir in einem von situativen befreiten Raum Handlungsvollzüge generieren. Stellen Sie sich mal eine Fabrik vor. Dort ist eigentlich ein nicht alltäglicher Raum simuliert, der alle Störfaktoren aus der Welt schafft. Wir stellen fest, in all unseren Vollzügen gehört die Möglichkeit des Scheiterns dazu. Das ist eigentlich der Normalfall. Wir korrigieren das stillschweigend. Und alle unsere Großsysteme, Wissenschaft, Moral oder unsere Herstellungs- und Produktionsverfahren haben nur zum Zweck, dieses Scheitern zu vermeiden. Und wir wissen alle, dennoch gelingt es nicht. Alles, was wir wissen, ist permanent im Fluss. Unsere Moral ist permanent brüchig und unsere Herstellungsprozesse scheitern an vielen Einzelfaktoren. Scheitern ist normal.
Scheitern ist normal, sagen Sie. Aber wenn wir wissen, dass es dazugehört, warum tun wir uns damit so schwer?
Ja, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Stellen Sie sich mal vor, unsere Gesellschaft der Spätmoderne lebt von Hyperkomplexität. Und gleichzeitig haben wir den Eindruck, wir könnten Hyperkomplexität bewältigen. Durch etatistische Verfahren, durch Soziotechnik, durch andere technische Verfahren. Also wir versuchen, die Möglichkeit des Scheiterns weitgehend einzuhegen. Und das gehört übrigens auch zu Neuzeit und Moderne, dass wir das Scheitern nicht den bösen Mächten, nicht dem lieben Gott oder sonst welchen Umständen anlasten, sondern immer uns selbst und unseren Freiheitsvollzügen. In der Neuzeit wird dadurch das Scheitern gleichsam tabuisiert. Im Mittelalter hatten sie kein großes Problem damit, dass sie ein Sünder waren. Das war allen klar. Das war nicht eine Ausnahmesituation, in der sie sich befanden. Das hatte mit ihrer Erbsündlichkeit und ihrer Kontingenz zu tun. In der Neuzeit geht man davon aus, dass man eventuell, wenn man nur entsprechend moralisch, wissenschaftlich oder technologisch voranschreitet, die Möglichkeit des Scheiterns einhegen kann. Deswegen gibt niemand gerne zu, dass er gescheitert ist. Scheitern ist gleichsam ghettoisiert, weil es mit einem Versagen des Individuums verbunden ist.
Ihre These, wenn ich sie richtig zusammenfasse, sagt, dass wir als Gesellschaft sehr großen Wert darauf legen, das Scheitern irgendwie zu externalisieren und außen vor zu halten, quasi als Reaktion darauf, dass niemand gerne scheitert. Und für die ganz schweren Fälle, dafür sind dann doch Beratungsstellen, die Caritas oder das Gesundheitssystem da. Wo ist das hilfreich, gerade mit Blick auf Professionalisierung? Und warum ist das gleichzeitig in der Konsequenz gefährlich, das irgendwie so zu delegieren?
Es ist deswegen gefährlich, weil es die Normalität des Scheiterns ghettoisiert. Also wer gibt gerne zu, dass er sich psychologische Beratung nimmt? Wer gibt gerne zu, dass er auf soziale Arbeit angewiesen ist als Hilfesystem? Also all diese Hilfesysteme, die wir entwickelt haben in der Moderne, um Scheitern abzufedern, auch aus der Erfahrung heraus, dass das kein großer Mangel ist, sondern dass das der Normalfall ist, den jeder in Anspruch nehmen kann. Wir haben das gleichzeitig tabuisiert und ghettoisiert, weil wir von diesem Machbarkeitswahn leben. Wir könnten unser Erkennen, Handeln und unser Herstellen tatsächlich ohne Scheitern vollführen. Also wir leben von einer quasi Utopie einer Welt, die von Scheitern befreit ist. Allerdings ist das tatsächlich eine Utopie.
Wenn man das mal weiterspinnt, könnte man das ja sogar auf solche Lebensbereiche wie den Tod weiterspinnen. Also auch der Tod ist ja was, was im Leben ganz selten stattfindet oder viel zu wenig und dass es irgendwie so delegiert wird an die Menschen, die sich damit professionell umgeben müssen. Und wir selber halten solche Themen einfach gerne aus unserem Leben raus, ne?
Ja, das Tod wird als Meckerscheitern erlebt. Gleichzeitig ist der Tod nicht Erfahrungsgegenstand. Sie sehen immer nur, dass andere sterben, aber dass sie überhaupt sterblich sind. Das ist bestenfalls Ergebnis eines rationalen Urteils, eines Syllogismus. Aber Tod ist nicht ihr Erfahrungshorizont. Vor allem nicht der eigene Tod. Meinetwegen der Tod der anderen, aber auch das wird ja quasi externalisiert, indem man das abschiebt in Hospize oder Krankenhäuser oder wie auch immer. Also der Tod, wir leben quasi in einer Gesellschaft, die den Tod tatsächlich verdrängt hat oder ihn auch nochmal instrumentalisiert. Denken Sie an die ganze Debatte um den selbstgewählten Suizid. Also man will das nicht dem Zufall überlassen, nicht der Tod ist der Akteur, sondern auch hier sind wir wiederum der Akteur.
In den letzten Jahrzehnten ist unsere Lebenswelt und Gesellschaft ja immer komplexer geworden. Der Soziologe Armin Nasei, der schreibt, dass es so etwas wie eine Steuerinstanz einfach nicht mehr gibt, die alle anderen Lebensbereiche zu beeinflussen vermag, so wie das vielleicht früher mal die Politik war. Und uns ist aufgefallen, in den sozialen Medien, da tauchen immer mal wieder zum Beispiel die 80er Jahre auf, so als eine vermeintlich übersichtlichere Zeit, ohne Smartphone, ohne Internet und mit guter Musik. Kann es sein, dass wir heute im Jahr 2025 anders scheitern als noch vor einigen Jahrzehnten? Und merkt man vielleicht manchmal gar nicht, wie oder dass man scheitert?
Also zur Situation des Bewusstseins von Scheitern. Wenn Sie die 80er Jahre nennen, dort war das Scheitern noch sehr viel mehr tabuisiert als heute, weil diese Euphorie, dass wir die Welt mit ihren Unwägbarkeiten in den Griff kriegen, noch sehr viel mehr ausgeprägt war. Diese Euphorie hat sich dann am Ende der 2000er Jahre gelegt. Sie können das übrigens auch feststellen. Sie kennen ja alle das Buch von Fukuyama, das Ende der Geschichte. Man war in der Hoffnung, nach der Revolution im Osten, nach dem Zusammenbruch des Ostens, dass man alle politischen und wirtschaftlichen Dinge gleichtakten kann und sie sich dann harmonisch erledigen und Extreme dann nicht mehr auftauchen. Eigentlich gab es ab den 1990er, 2000er Jahren, ab den 2000er Jahren vor allem dann eine Ernüchterung. Heute legt man großen Wert darauf, dass man mit dem Scheitern durchaus auch offen umgehen kann. Sie sitzen ja in Leipzig. Es gibt, glaube ich, sowohl in Leipzig wie in Dresden sogenannte Fuck-up-Nights. Da treffen sich Youngsters, die gerade in den Beruf eingestiegen sind, in Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft oder so irgendetwas und berichten wechselseitig von ihrem Scheitern. Und das heißt, Scheitern wird versucht zu enttabuisieren. Das war in anderen Regionen der Welt schon sehr viel früher der Fall. Denken Sie nur an Amerika. Wenn Sie dort nicht gescheitert sind, galten Sie als erfahrungslos. Und sie hatten keine Erfahrung im Leben und konnten auch nicht Krisen bewältigen. Es steigt zurzeit das Bewusstsein, dass es sich beim Scheitern um ein Problem hält, das nicht endgültig ist, sondern das bewältigbar ist, das vielleicht sogar ganz bestimmte Chancen bietet, nämlich man kann aus dem Scheitern etwas lernen. Also Scheitern als Chance. Gucken Sie mal in die Ratgeber. Literatur. Sie finden Dutzende von Büchern unterschiedlichster Qualität, wie man mit dem Scheitern umgehen kann und umgehen soll.
Natürlich haben wir diese Fuck-Up-Nights auch auf unserem Fragezettel hier gehabt. Schön, dass Sie direkt darauf eingegangen sind. Wir haben uns aber auch gefragt, ist das nicht auch vielleicht die Gefahr, dass das gleich wieder das andere Extrem ist, also so eine Überhöhung von Scheitern, so dass dann Leute quasi hausieren gehen mit, guckt mal, wie toll ich versagt habe. Es gehört dazu und es ist, Sie bewerten das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja positiv, aber es besteht schon auch die Gefahr, dass man dann irgendwie auch da wieder das Scheitern verzweckt und da gleich wieder was Gutes draus machen muss, oder?
Alle geschichtlichen Bewegungen, die gesellschaftliche Art sind, passieren, da hatte Hegel schon recht, dialektisch. Ja. Also was man vorher absolut negiert hat, wird jetzt absolut als positiv bezeichnet. Nein, es wird sich hin und her bewegen, aber man lernt in der Geschichte dazu und verfällt dann weiterhin hoffentlich nicht in das eine oder andere Extrem.
In wenigen Wochen vergegenwärtigen wir uns ja wieder in den Gottesdiensten der Kar- und Ostertage das Lebensende von Jesus von Nazareth. Dessen prophetische Verkündigung des angebrochenen Gottesreiches endete am Kreuz und damit für die damaligen Verhältnisse an dem Ort des Scheiterns schlechthin. Unter anderem auch deshalb wurde ja der Glaube an ihn und seine Auferstehung der ersten Gläubigen als Torheit irgendwie empfunden und ihnen vorgehalten. Wie sollte denn ein explizit christlicher Umgang mit dem Scheitern aussehen, gerade mit dem Blick auf das Geschehen der Kartage und daran angeschlossen, welche Rolle sollten Christinnen und Christen und auch die Kirchen spielen, wenn es um den gesellschaftlichen Umgang mit Scheitern und Gescheiterten geht?
Also der christliche Umgang mit Scheitern sollte von größter Toleranz und Nachsicht bestimmt sein, weil das mit der Kontingenz und der Endlichkeit des Menschen zu tun hat. Und diese Nachsicht ist deswegen gut erträglich, weil wir hoffen, dass es ein anderes Leben gibt, wo dieses Scheitern nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielt. Unser Scheitern ist ein Kontingenzproblem, ein Endlichkeitsproblem. Und wir brauchen hier Wagemut, trotz dieser permanenten Bedrohung durch das Scheitern durchs Leben zu gehen. Und selbst wenn wir scheitern, dürfen wir als Christen die Hoffnung haben, dass das nicht das letzte Urteil über uns sein wird, sondern dass wir eine Chance haben und eine Hoffnung haben auf ein Leben, das nicht von unserem Scheitern bestimmt sein wird. Insofern würde ich das Scheitern nicht absichtlich suchen. Übrigens, das Scheitern sucht man auch nicht absichtlich, weil dann wäre das Scheitern kein Scheitern mehr. Aber es ist eine permanente Kontingenzbedrohung, die das Christentum auch immer verbalisiert hat.
Aber nun trägt uns ja gerade in den Kartagen auch sehr die Perspektive und die Hoffnung auf Ostern, also dieser Blick auf, dass es dann doch, ich sag's mal ein bisschen flapsig, das Happy End gibt oder das gute Ende. Und das ist ja, wenn wir im Leben tatsächlich scheitern, das ist ja mitnichten immer die Perspektive, die wir einnehmen können. Also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wenn man die Parallele zu einfach zieht zu der christlichen Hoffnung der Auferstehung, dass man so ein bisschen damit auch an Grenzen stößt im alltäglichen Scheitern.
Sie müssen mit dem christlichen Denken erst anfangen, wenn Sie mit Ihrem vernünftigen Denken nicht mehr weiterkommen. Also unter irdischen Vernunftbedingungen sollten Sie mit der christlichen Hoffnung erst anfangen, wenn ansonsten keine Hoffnung mehr ist und wenn Sie mit Vernunft aus einer Situation nicht mehr herauskommen. Aber ansonsten muss man den Leuten natürlich helfen, mit ihrem Scheitern umzugehen. Das hängt im Wesentlichen von der Toleranz der anderen gegenüber dem Gescheiterten ab. Das hängt von einer gewissen Humanität in einer Gesellschaft ab. Und ich will auch unsere Gesellschaft nicht loben, aber es ist so, dass wir viele Systeme und Strukturen gefunden haben, etabliert haben in einem Sozialstaat, die mit dem Scheitern milde und abfedernd umgehen. Und das ist gut so, und zwar ohne irgendeinen religiösen Überbau. Wobei man natürlich sagen muss, dass unser Sozialstaat nicht geworden wäre, ohne dass wir in einer Kultur leben, die christlich geprägt ist. Aber das ist eine Hintergrundmusik, das ist auch völlig gut. Es muss deswegen gar nicht permanent express werden, dass das im Kern christlich motivierte Strukturen sind. Es hängt am Umgang miteinander ab. Und was man betreiben kann, ist eine gewisse Aufklärung über die Anthropologie des Scheiterns, die uns alle bedroht. Es liegt nicht an unserem Willen oder an einem Mangel an Willen, nicht mal an einem Mangel an Können und Kompetenz, dass wir scheitern, sondern für jeden ereignet sich das in unterschiedlichen Situationen. Es ist der Normalfall. Es muss deswegen auch nicht gelernt werden. Also Scheitern muss gar nicht gelernt werden. Das ereignet sich wie von selbst unter hyperkomplexen Lebensbedingungen.
Finden Sie aber, dass vielleicht der Umgang mit Scheitern schon in die Schule gehört? So als Schulfach besser scheitern? So.
Ja, Schulfach scheitern wäre ein bisschen zu viel und zu negativ gedacht. Aber wenn die Schüler und auch die Studenten lernen, wie unser Tätigsein ausschaut, wie unsere Erkenntnisvollzüge ablaufen, wie Irrtümer sich einschleichen, wie man den anderen versteht, also eine gewisse hermeneutische Kompetenz, wie man sich Fehlinterpretationen hingeben kann, wie kompliziert das Miteinander der Menschen ist. Wenn man dafür eine gewisse Sensibilität hat und bekommt, dann geht man auch mit dem de facto Scheitern sehr viel wohlwollender um, als das vielleicht manchmal der Fall ist.
Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, ob dem Scheitern womöglich auch so ein kreatives Element innewohnt. Ich sage Ihnen gern, was ich damit meine. Also in der Wissenschaft lässt sich Erkenntnisfortschritt ja kaum ohne Scheitern denken. Eine Theorie ist so lange gültig, bis sie widerlegt oder gescheitert ist. Und selbst Entdeckungen wie das Penicillin verdanken wir ja eigentlich der Tatsache, dass jemand was falsch gemacht oder vergessen hat. Also wie ist diese kreative, / schöpferische Komponente des Scheiterns zu bewerten?
Es gibt ein sehr schönes Buch von Charles Pépin, Die Schönheit des Scheiterns, kleine Philosophie der Niederlage. Und dort führt er quasi 8 positive Effekte des Scheiterns auf. Also Scheitern ist eine Chance. Und ich nenne sie Ihnen einfach mal kurz. Es gibt sowas wie eine pädagogische Sicht auf das Scheitern. Wer scheitert, lernt schneller. Wenn Sie schon mal versucht haben, mit Pfeil und Bogen ins Schwarze zu treffen, da sind Sie vorher 1000-mal gescheitert. Irgendwann entwickelt Sie einen Habitus, um das zu schaffen. Also Sie lernen immer nur aus Fehlbeständen heraus. Es gibt eine epistemologische Sicht, also was Wissensvollzüge angeht. Naja, alle unsere Erkenntnisse kommen durch Irrtümer zustande oder durch Fehlerkenntnisse. Sie kennen ja den berühmten Satz, errare humanum est. Ja, das ist völlig menschlich, sich zu irren. Allerdings, so geht der Satz dort weiter, perseverare autem diabolicum. Man darf allerdings nicht verharren in diesem Irrtum, sondern man muss das positiv wenden und einen Erkenntnisertrag daraus ziehen. Es gibt sowas wie eine kairotische Sicht auf das Scheitern. Im Scheitern enthüllt sich etwas. Es tut sich quasi ein Spalt auf. Sie sehen weiter als vorher. Übrigens, das hat auch was mit Demut zu tun. Demut heißt im Lateinischen humilitas. Da steckt der Begriff humus, die Erde, drin. Wenn Sie demütig sind, sind Sie ganz nahe an der Erde. Wenn Sie gescheitert sind, werden Sie demütig. Sie surfen nahe am Boden und nahe an der Wirklichkeit. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Traumtänzer, der nur von Erfolgen vorangetrieben wird. Da sind Sie nicht nahe, da schweben Sie über den Dingen. Sie sind weit entfernt von der Wirklichkeit. Es gibt eine ganze Reihe solcher Sichten auf das Scheitern. Denken Sie zum Beispiel mal an die Moral. Tugenden sind immer entstanden auf dem Hintergrund, dass sie gelernt haben, Extreme zu vermeiden. Also wenn sie tapfer sind, waren sie weder feige und weder übermütig oder tollmütig oder haben sich ins Gefecht gestürzt. Sie lernen aus dem Scheitern, das Mittlere zu treffen zwischen den Extremen. Man könnte sagen, es wäre sowas wie eine dialektische Sicht auf das Scheitern. Sie haben es schon angesprochen. Das Scheitern kann auch ihr eigentliches Wollen enthüllen. Das wäre sowas wie eine psychologische Sicht, könnte man sagen, ja. Es zeigt sich, dass sie das gar nicht erreichen wollten, was sie vordergründig erreichen wollten. Dass das Scheitern für sie sogar ein Segen ist und sie zu einer Sicht der Dinge kommen, die ihnen sehr viel adäquater ist als ihre ursprüngliche Intention. Sie merken schon, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das Scheitern eine Chance ist. Die Stoiker zum Beispiel hätten gesagt, im Scheitern hast du eine starke Wirklichkeitserfahrung. Es ist viel wichtiger zu wissen, was du nicht tun kannst, als das, was du tun kannst und was dir gelingt. Ja? Also das Scheitern enthüllt uns die Wirklichkeit und zeigt uns eine Grenze auf, gegen die wir mit Vernunft nicht mehr anlaufen. Also Scheitern ist eine Chance. Und jemand, der nie gescheitert ist, der weiß nichts, der kann nichts und der ist wahrscheinlich auch moralisch durch den Wind.
Ein Feld, in dem auch immer mal wieder gescheitert wird, ist die Politik. Und nun hatten wir gerade eine Bundestagswahl. In der Reaktion auf schlechte Wahlergebnisse oder enttäuschte Erwartungen sind politische Akteure zurückgetreten oder haben sich aus der Politik zurückgezogen, haben ihren Rücktritt angekündigt. Wie bewerten Sie so eine Personalisierung des Scheiterns, wenn dann plötzlich ja im Grunde etwas Inhaltliches persönlich wird und dann Personen die Konsequenzen ziehen? Sind wir manchmal besonders unbarmherzig mit Leuten und fordern deren Rücktritt, damit quasi das Scheitern so einen Moment oder so einen Platz auch hat und wir das quasi auf jemanden schieben können? Oder gibt es gar keine andere Möglichkeit, als solche politischen oder gesellschaftlichen Fragen an Personen letzten Endes festzumachen?
Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, um zurückzutreten. Das kann ein taktischer Zug sein. Also das Scheitern kann auch ein Neuanfang sein. Ein gewiefter Politiker wird das wissen und wird wissen, wann er zurücktreten kann und zurücktreten muss, um in der nächsten Runde wieder präsent zu sein. Also man muss sehr genau darauf achten, wie ehrlich Rücktritte gemeint sind, was damit bezweckt wird. Natürlich gibt es die Tendenz, das Scheitern zu personalisieren. Ja, aber es wird auch erwartet, dass wenn es nicht personalisiert wird, dann hat man keine Möglichkeit des Neuanfangs. Also das ist ein großes Spiel, bei dem auch Scheitern instrumentalisiert wird. Ich würde vermuten, dass Politiker, die zurücktreten, das Scheitern ja nicht auf sich selbst beziehen, sondern auf Umstände und auf andere. Das sind an den anderen gescheitert, schlechte Umstände, böse Umstände oder wie auch immer. Also das ist eine hochkomplexe Frage, die man nicht in eine Richtung beantworten kann. Aber solche Personalisierungstendenzen gibt es. Ein gewiefter Politiker wird sich auch das zunutze machen können und nicht fundamental daran scheitern.
Ein bisschen ähnlich ist es ja sogar auch im Showgeschäft oder mit öffentlichen Personen, mit irgendwie so ganz großen Entschuldigungen und wenn Leute dann zu Kreuze kriechen, weil sie Fehler gemacht haben, das ist man ja auch manchmal versucht zu denken, na, wie viel Taktik ist das und wie viel ist das wirklich das Eingestehen eines tatsächlichen Scheiterns?
Ja, aber das ist in menschlichen Angelegenheiten immer so, dass wir immer auf der Bühne sind und ein gemeinsames großes Spiel spielen. Also das Theatrum Mundi, wie der Barock gesagt hätte, spielt da eine wichtige Rolle.
Wir haben vor allem über den Umgang mit dem Scheitern hierzulande gesprochen. Ich möchte Sie zum Schluss fragen, ob vielleicht andere Länder in Europa, aber gerne auch weltweit, uns im Umgang mit dem Scheitern vielleicht was voraus haben oder andere Kulturen, von denen wir uns vielleicht was abschauen können.
Sie haben erstens recht, dass der Umgang mit dem Scheitern hochkulturell bedingt ist. Wahrscheinlich auch im Hintergrund religiöse Vorstellungen wabern hat. Also ich bin gelegentlich mal so ein bisschen unterwegs in der muslimischen Welt. Dort ist Scheitern nichts, was man sich persönlich anlastet. Weil inshallah, wenn Gott es nicht gewollt hätte, hätte es funktioniert. Also kann es nicht gewollt haben oder es gibt dunkle Kräfte, die dazwischen stehen. Also Sie merken an der Stelle, religiöse Überlegungen spielen da schon eine ganz wichtige Rolle. Andere kulturelle Faktoren spielen eine Rolle, wenn Sie in einer Einwanderungsgesellschaft wie der amerikanischen, mit einer langen Einwanderungstradition, in ein Land kommen, in dem es keine Ordnungsstrukturen gibt, dann gibt es eigentlich auch nichts, an was Sie scheitern können. Sondern alles, was sie tun, ist dann neu, wird institutionalisiert und ist de facto die Norm. Ja? Also deswegen, das ist der Hintergrund, warum das Scheitern in der amerikanischen Tradition keine große Rolle spielt, sondern eher als Erfahrungsanhäufung und Erfahrungsgewinn gerechnet wird. In allen Kulturen, in denen Institutionalisierungen eine geringere Rolle spielen als familiale Strukturen, ist auch das öffentliche Scheitern nicht so dramatisch wie etwa bei uns. Das hängt bei uns mit vielen Punkten zusammen. Wir sind ja nicht nur eine katholische Gesellschaft, sondern auch eine protestantische. Auch das spielt dabei eine Rolle. Wenn Sie Calvin anschauen, dein Erfolg, ja, ist Indiz für deine Begnadung. Also ist der Erfolg, das wird man auf keinen Fall würde man eingestehen, dass man wirtschaftlich am Untergehen ist, weil es religiösen Indiz für deine mangelnde Begnadung ist und so weiter und so weiter. Sie merken, das Problem ist sehr, sehr, sehr komplex. Da spielen religiöse, kulturelle, historische Faktoren eine ganz entscheidende Rolle.
Herr Professor Dr. Wildfeuer, ich habe gelernt in diesem Gespräch, dass es töricht wäre, Ihnen jetzt zum Schluss des Gesprächs zu wünschen, dass Sie möglichst nie scheitern mögen, sondern eher, ich wünsche Ihnen, dass, wenn Sie doch mal wieder scheitern sollten, genug Zeit und Muße und Momente haben, um über dieses Scheitern so zu reflektieren, dass etwas Gutes daraus erwachsen möge. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen.
Das war Professor Dr. Armin Wildfeuer im Gespräch rund um das Scheitern und die Kunst zu scheitern hierbei mit Herz und Haltung. In der diesjährigen Fastenzeit beleuchten wir den Umgang mit Brüchen und Verantwortung in den kommenden Wochen auch nochmal aus zwei weiteren Perspektiven. Ende März ist Provenienzforscherin Isabel Reimann bei uns zu Gast und es geht um den würdevollen Umgang mit Gebeinen aus der Kolonialzeit, die noch in deutschen Museumssammlungen lagern. Und im April freuen wir uns auf Dr. Anna Hunacker. Dann geht es um die menschliche Verantwortung im Anthropozän und die dadurch mitunter entstehende Überforderung. Ja, und wer in der Fastenzeit noch tiefer in das einsteigen will, an das sich Christinnen und Christen rund um Jesu Sterben, Tod und seine erhoffte Auferstehung erinnern und das sich in der Liturgie der Kar- und Ostertage verdichtet, der ist jetzt schon herzlich eingeladen zum nächsten digitalen Format der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Lebt dies zu meinem Gedächtnis. So ist der Vormittag am 5. April betitelt und inhaltlich wird der theologische Bogen von Gründonnerstag bis zum Blumenmeer an Fronleichnam geschlagen. Mit der Dabei sind neben drei spannenden Vorträgen zudem Berichte aus der Praxis und auch das ein oder andere Lied. Alle Infos zu den Veranstaltungen und auch zu unserem Podcast findet ihr natürlich in bewährter Weise im Begleittext zu diesem Podcast in den Shownotes. Und wie immer gilt, schickt uns Mails mit euren Meinungen, mit eurem Feedback, liked und abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter an alle, die sich auch für die Themen interessieren, die wir Woche für Woche hier für euch verhandeln. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.